Der Jürgen ist eingestiegen mit einem Vers aus Jesaja 66, Vers 14. In meiner Übersetzung heißt es, ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Und er hat schon darauf hingewiesen, wir werden jetzt anschauen, ja, was ist da eigentlich gemeint? Was werden wir sehen, überkommen? Warum soll sich unser Herz freuen? Das Ganze nimmt uns mit rein, in den Prophet Jesaja. Im zweiten Teil vom Prophet Jesaja findet mir ein Trostbuch. Eigentlich so die ganzen Kapitel 40 bis 66 sind sehr tröstliche Kapitel. Und die sind dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft gewidmet. Und wenn wir das Kapitel 66 anschauen und unseren Abschnitt dann aus dem Buch Jesaja, in dem wird Prophetie vom Frieden und der Heilung für Israel und der ganzen Welt nach dem Exil, also nach der Gefangenschaft und nach der Verwerfung thematisiert. Also der Jesaja hat ja viel, viel früher gelebt, aber er schaut schon voraus in eine Zeit, wo das Volk Israel wird zurückkommen aus der Gefangenschaft und redet in die Situation hinein. Also das Volk Israel, inzwischen aus der Gefangenschaft zurückkehrt, wohnt in den Trümmern von Jerusalem. Der Tempel ist zerstört gewesen, es hat kein geregeltes geistliches Leben gegeben, Götzendienst ist verbreitet gewesen und alle Hoffnung und die Hoffnung auf eine neue Heilszeit, auch wo sie darauf gewartet haben, ist unerfüllt geblieben. Und in die Misere inne redet Gott, und ich würde gerne zwei Verse führen, Gumpen, da heißt es, denn so spricht der Herr, schaut, ich werde den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen Fluss nach Jerusalem fließen lassen. Also der Friede soll ströme wie ein Fluss auf Jerusalem. Nach Friede sehnt man sich nicht nur zu alttestamentlich-prophetischen Zeiten, sondern auch zu heutigen Zeiten. Und jemand, der zwar schon längst verstorben ist, ein sehr bekannter Theologe, Dietrich Bonhoeffer, der hätte mal genau zu dem Frieden hätte er gesagt, oh, jetzt ist es so klein, das kann man wahrscheinlich nicht einmal lesen, oder? Ich lese es euch vor. Er sagt eben zu dem Frieden, mit elementarer Gewalt bricht immer wieder in der Menschheit der Ruf nach dem Frieden durch, zum ersten Mal mächtig und stark im alten Prophetentum, also da redet er jetzt genau da auf von Jesaja, und nun in jüngster Zeit wieder allüberall in der Sehnsucht nach dem Weltfrieden. Also auch zu der Zeit, wo der Bonhoeffer gelebt hat. Aber auch zu unserer heutigen Zeit. Aber so schön und ernst gemeint all diese Hoffnungen sind, sie erkennen nicht, dass der Friede, den wir brauchen, der Friede ist, der von der Ewigkeit herabkommt. Der Friede Gottes mit seiner Menschheit, mit jedem Einzelnen von uns. Und dann durch den Bonhoeffer so ein bisschen zeigen, wie er sich den Frieden vorstellt, was er sich darunter vorstellt. Frieden haben heißt, sich getragen wissen, sich geliebt wissen, sich behütet wissen, heißt still, ganz still werden können mit einem Menschen. Frieden haben heißt, auf seine Treue unerschütterlich bauen können, heißt sich mit ihm eins wissen, sich von ihm vergeben wissen. Frieden haben heißt, eine Heimat haben in der Unruhe der Welt, heißt festen Boden unter den Füßen haben, da mag nun die Welle branden und toben, sie können mir meinen Frieden nicht mehr rauben. Mein Friede hat mich frei gemacht von der Welt, stark gemacht gegen die Welt, reif gemacht für die andere Welt. Dass wir aber solchen Frieden mit Gott haben sollen, das ist eine Sache, die über alles Menschliche begreifen, über alle Vernunft geht. So wie der Bonhoeffer, was er zum Friede sagt. Also Friede ist zu prophetischen, alttestamentlich-prophetischen Zeiten eine Sehnsucht gewesen, aber auch in heutiger Zeit wissen wir, Menschen sehnen sich nach Frieden. Und wenn wir in Jesaja 66 hineinschauen, dann beschreibt Jesaja 66 drei Sachen. Und zwar die endgültige Wiederherstellung von Israel. Sie beschreibt den Sieg von Gott über seine Feinde. Und sie beschreibt das kommende messianische Reich. Ein Bild von Hoffnung wird uns gezeigt und für Erlösung. Nach dieser langen Zeit von Strafe und Leiden. Wir leben jetzt auch in einer Welt, die sehr herausfordernd ist. Manchmal fühlen wir uns vielleicht überfordert, erschöpft und suchen Trost. Trost, der uns aufrichtet, wo uns Hoffnung gibt. Inmitten von all dem, von dem Trubel und Leid von dieser Welt, redet Gott jetzt in dem Kapitel vom Jesaja zu seinem Volk und auch zu uns heute tiefe, tröstende Worte. Wir haben jetzt den Vers, den der Jürgen gebracht hat, angeschaut, Vers 14. Der Vers 14, wo der Friede beschrieben wird, wo wie ein Fluss auf Jerusalem soll gehen und mit drinnen, steht der Text, den ich gerne der Predigt will, zugrunde legen. Da heißt im Vers 13, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Wir alle haben vermutlich eine Mutter gehabt und haben vielleicht auch so eine Vorstellung davon, was es bedeutet, von einer Mutter tröstet zu sein. Ich weiß nicht, was euch da vielleicht für Erfahrungen kommen, wie ihr das erlebt habt. Kann ja ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen sein. Und viele von uns haben irgendeine Vorstellung von dieser mütterlichen Fürsorge, wo innig kann sein, geduldig, sanft und doch kraftvoll. Ich mag mich an ein paar auch lustige Momente erinnern, wo meine Mutter mich tröstet hat. Also schön war immer, wenn der Trost letztendlich da dann auch hätte dürfen sein, dass man dann am Abend hätte dürfen, bei uns hätte es im Schwäbischen Kaiser, im Gräbele liegen. Also zwischen Papi und Mami drinnen liegen im Gräbele. Und da hätte man sich gerade, wenn man böse Träume hatte oder sonst etwas, hätte man sich tröstet gewusst. Man ist in der Nähe von den Eltern. Ich mag mich mal entsinnen, wo wir miteinander als Familie eine große Velotour gemacht haben. Ich bin gestürzt, hatte das Knie total offen gehabt. Und meine Mutter hat immer wieder versucht, uns durch Scherz aufzumuntern. Und sie hat dann gesagt, weißt du, Daniel, bis du Oma geworden bist, ist es vorbei. Und ich habe gedacht, ja, super, toll, ich werde ja nie Oma. Sie hat versucht, immer wieder so durch Scherz ein aufzumuntern, aber hat dann liebevoll Pflaster gegeben, Salbe gegeben und verarztet. Wie tröstet Mütter? Ich habe von einer 14-jährigen Spezialistin dazu etwas gefunden, eine 14-jährige Spezialistin, die gesagt hat, wie tröstet eine Mutter? Also trösten geht ja so, du hörst zu. Du hörst einfach nur zu, was die andere erzählt. Du lässt sie reden und fragst ab und zu nach, damit sie nicht meint, sie müsste aufhören, nur weil es dir vielleicht unangenehm ist, was du hörst. Du ermunterst sie, davon zu reden, was sie traurig macht, was ihr das Leben so schwer macht. Du bleibst bei ihr. So machen das Mütter, andere auch. Mütter nehmen die Traurigen auch in den Arm und halten sie fest und lassen dich weinen. So eine 14-jährige Spezialistin, wenn sie darüber redet, wie eine Mutter eigentlich tröstet. Wir alle sind trostbedürftig. Und das hängt letztendlich auch mit dem Sündenfall zusammen. Das hat damit zu tun, dass wir eben nicht mehr im Paradies leben, dass um uns herum nicht alles einfach perfekt und gut ist, sondern dass wir in einer manchmal auch angstmachenden und trostlosen Welt leben und hineingeboren worden sind. Seitdem fehlt uns so die göttliche Geborgenheit, wir können Angst empfinden, Unzufriedenheit und Schmerz. Im hebräischen Urtext, wie das geschrieben worden ist, da hängt das Wort Trösten, Nacham, ganz, ganz eng mit Rechem zusammen, von der Wurzel her, und das heisst Mutterschoß. Die Verbindung von Trösten und Mutterschoß deutet darauf hin, dass Trost etwas zutiefst Schützendes, Beschützendes hat, etwas Fürsorgliches hat. Ähnlich dem Schutz und der Wärme im Mutterschoß. Die Geborgenheit im Mutterschoß ist die Urerfahrung, das Urgefühl vom Tröstetwerden. Es ist praktisch so der, ein bisschen der Vorgeschmack von dem göttlichen Trost, wo unser Schöpfer in uns hineinlegt. Für den Trost von Gott bringt er immer wieder aus Bild, auch im Jesaja, von einer stillenden Mutter. Gott nimmt seine Kinder auf den Schoß und stillt sie mit allem, was sie an Trost und Ermutigung so dringend brauchen. Nochmal ein Vers vorher, also ich gehe jetzt immer ein paar Vers hin und her. Im Vers 11, genau dort in dem Kapitel, wo man uns befindet, sagt Gott, nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten des Trostes. Das bringt er als Bild von einer stillenden Mutter. Ich vermute, ihr habt ja alle schon Säugling gesehen. Entweder selber erlebt mit dem eigenen Kind oder auch fremde Kind gesehen, wenn es Kind brüllt, so ein Säugling. Manchmal weiß man ja gar nicht genau, hat es jetzt Hunger, hat es irgendein anderer Schmerz. Aber sobald es an der Brust andockt ist und sucht, ist es wie zufrieden. Verliert es das, fängt es wieder an zu schreien. Nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten des Trostes. Und auch der David redet in den Psalmen von dieser Erfahrung. Er sagt dafür wahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Das Wort Trost, wo da verwendet wird in unserem Vers, das hängt etymologisch, also von der Wortherkunft her, mit dem indogermanischen Wortstamm treu und dem Wortstamm vertrauen zusammen. Das kommt also alles aus dem Gleichen raus. Treu und Vertrauen. Und wenn man das miteinander zusammennimmt, deutet das auf eine innere Festigkeit hin. Ein innerer Halt, eine feste Zuversicht dürfen haben. Und wenn ich das, wir haben vorher das hebräische Wort für Tröste angeschaut, wenn ich das griechische Wort anschaue, dann heisst das Paraklesis. Paraklesis, Trösten, hat auch noch eine weitere Bedeutung, nicht nur Trost oder Trösten, sondern Ermutigung. Und erstaunen wir vielleicht, dass es im Griechischen möglich ist, dass in einem Wort beide Bedeutungen sind. Sowohl Trösten als auch Ermutigen ist drin, in Paraklesis. Und das zeigt uns die Bandbreite im biblischen Sinn ist mehr als nur irgendein passives Gefühl. Ein passives Gefühl vertröstet sie, sondern es geht auch um aktives Aufbauen, Ermutigen, Ermuntern. Und jetzt habe ich es spannend gefunden, das Wort Paraklesis ist mir sehr vertraut vorgekommen, denn der Heilige Geist heißt Parakletos, wird als Parakletos vorgestellt. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 15, 26, wenn der Beistand kommt, und da steht das Wort Parakletos, wenn der Beistand kommt, er schickt ihn, den Parakletos. Parakletos selber ist eigentlich schwierig zu übersetzen. Es wird manchmal mit dem Tröster übersetzt, Heiliger Geist, der Tröster. Es wird manchmal mit Beistand übersetzt oder auch mit Helfer. Wortwörtlich bedeutet es eigentlich übersetzt, jemand, wo dir zur Seite steht. Und das habe ich jetzt spannend gefunden, dass Parakletos, der Heilige Geist, eben genau das ist, was Gott uns gibt. Der Trost, der Tröster, der Beistand, der, der an deiner Seite ist. Wenn im Mittelmeer ein Schiff in Seenot geraten ist, dann ist ein Schiff ihnen zur Rettung entgegengegangen und das hat Parakletos geheißen, das Schiff. Und das hat dann das andere sicher in anderen Hafen ihnen begleitet. Dasjenige, das zur Seite gestanden ist, das geholfen hat, ans Ziel zu kommen. So ist der Geist Gottes. Und so müssen wir das Trost oder Trösten auch verstehen. Er steht uns zur Seite, er hilft, dass wir sicher am Ziel ankommen. Und obwohl der Mensch sich aus eigenem Verschulden von dem tröstenden Angesicht von Gott entfernt hat, schreibt Gott auch heute noch seine Trostgeschichte mit uns. Und das hat schon viel, viel früher angefangen. Wenn du in die Bibel hineinschaust, siehst du immer wieder, wie Gott sein Volk tröstet. Und spannend ist da auch zu sehen, der Noah zum Beispiel ist wird bei der Geburt gesagt, sein Vater Lamech sagt, der wird uns trösten. Und Noah heißt Ruhe schaffen, Trost. Also der Noah, der hat den Namen Trost bekommen. Er ist der Trost. Noah hat mit seiner rettenden Arche ein Zeichen vom Trost gesetzt. Und der Regenbogen am Himmel, wo erschienen ist, ist das Bild vom Bund Gottes mit uns Menschen und dieses tröstliche Versprechen, wo dann gesagt worden ist. 1. Mose 8. Es soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wenn du mal wieder, im Moment ist es ein bisschen schwierig mit dem Nebel, gell? Aber wenn du mal wieder einen Regenbogen siehst, dann erinnere dich an das Versprechen von Gott und dass er uns auch trösten will. Menschen, die Gott vertrauen, dürfen sich immer wieder über ihrem Leben der Treue Gottes bewusst werden und die Treue Gottes, der Bogen über dem Leben auch erkennen. Es ist hilfreich, dankbar auch aufs eigene Leben zurückzuschauen und den grossen Bogen von der eigenen Trostgeschichte zu entdecken, wo Gott ins Leben geschrieben hat. Beim Noah ist es so gewesen, eben, der wird uns trösten und die Rettung hat letztendlich Trost gebracht. Die Rettung bringt Trost. In unserem Vers hat es jetzt geheißen, ich selbst, also Gott selbst, werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und jetzt steht das in vielen Übersetzungen, anders wie jetzt da, ich habe Neues Leben Bibel genommen. In vielen Bibelstellen heißt, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Wenn wir aber das Hebräische wörtlich übersetzen, dann heißt es eigentlich, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und das ist jetzt interessant, dass betont wird, dass der Trost Gottes mit Jerusalem verbunden ist. Was heißt das? Ich werde euch in Jerusalem trösten. Jerusalem hat für die Juden eine ganz zentrale Bedeutung. Nicht nur zur damaligen Zeit von Jesaja, aus der babylonischen Gefangenschaft, sondern auch noch in heutiger Zeit. Sie haben die Stadt gesehen, wie eine Mutter von dieser Trost ausgeht. Und jetzt befinden wir uns eben in dieser Zeit, wo das Volk Israel in der Gefangenschaft war, in Babylon, im Exil. Weg sie. Sie haben sich nach dem Trost gesehnt. Und Jerusalem ist für sie im Exil eigentlich so der Inbegriff von Heimat und Hoffnung. Und auch da geht es wieder um Rettung. In Jerusalem solltet ihr tröstet werden. Warum? Ich werde vier Gründe dafür euch geben. Das erste ist die Rückkehr zu Gott. Für das Volk Israel ist im Exil sie wie auch trennt sie von Gott. In Jerusalem hat ja all der religiöse Kultus stattgefunden. Und es ist nicht nur die physische Stadt, nach der sie sich gesehnt haben, sondern auch nach der Nähe von Gott. Und an der Ort, wo mit dem Heil verbunden ist. Der Trost in Jerusalem ist die Verheißung gewesen, dass Gott das Exil wird beenden. Dass sie dürfen zurückkommen in die Heimat und Menschen wieder in der Nähe von Gott dürfen sein. Und das merkt man immer wieder, wenn man Gottes Wort anschaut, wie Gott sich sehnt, dass der Mensch zurückkommt zu ihm. Und da ist das in Jerusalem eigentlich auch ein Bild für das, dass wir dürfen in der Nähe von Gott Trost erfahren. Zurückkehren, egal wo ich mich auch verirrt habe. Und das siehst du bei Noah, wie er die Leute aufgefordert hat, in die Nähe zu Gott zu kommen, Rettung zu bekommen, wie auch in heutiger Zeit. Das zweite ist die Wiederherstellung und Heilung. In Jerusalem, der heiligen Stadt, würde Gott den Trost bringen. Wo die Menschen noch Jahre von der Entbehrung so dringend brauchen. Es ist der Ort von der geistlichen Wiederherstellung und der Verheißung von dem Frieden. Ihr erinnert euch an den Vers, der Frieden, wo Ströme auf Jerusalem führt. Es ist der Ort von der geistlichen Wiederherstellung, vom Verheißung von dem Frieden, wo eigentlich noch die sie immer noch in den Trümmern von der, nach der babylonischen Gefangenschaft sind und werden da überkommen. Das Dritte, es soll ein Trost sein für das Volk, aber auch für alle Menschen. Jerusalem ist in der Bibel ein Symbol für das zukünftige Reich Gottes. In dem Sinn kann die Trostgeschichte in Jerusalem eben auch auf die weltweite Verheißung vom Frieden und der Erlösung durch Jesus Christus hingewiesen sein. Und eben auch Leben, Tod und Auferstehung von Jesus ist eng mit Jerusalem verbunden gewesen. Die Trostgeschichte ist also nicht nur eine historische, sondern eine eschatologische Verheißung, also eine zukunftsorientierte Verheißung. Gott will nicht nur sein Volk, sondern alle Menschen trösten. Und das vierte, göttliche Fürsorge. Wir haben gelesen, wie ein Kind soll tröstet werden. Wie eine Mutter ihr Kind tröstend aufnimmt, in die Arme nimmt, an die Brust nimmt, so darf man bei Gott aufgenommen sein. So wird Gott in Fürsorge und Liebe das Volk Israel in seine Geborgenheit zurückholen auf Jerusalem. Gottes Trost letztendlich bedeutet Schutz bedeutet Sicherheit und eine erneuerte Beziehung zu ihm. So wird Gott auch dich trösten, uns trösten. Er wird die Beziehung erneuern, er wird retten. Er wird uns Schutz und Sicherheit geben. Kurz gesagt, in Jerusalem tröstet werden bedeutet, dass Gott in seiner Gnade und Fürsorge das Volk Israel zurückführt, ihm neuen Frieden schenkt und eine tiefe Gemeinschaft mit ihm wiederherstellt. Und so endet das Buch Jesaja mit einer beeindruckenden Vision von der Erfüllung von allen Bundesversprechen von Gott. Durch den leidenden, dienenden König, Hinweis auf Jesus, erschafft Gott eine Bundesfamilie aus allen Völkern, wo die Hoffnung von Gottes Gerechtigkeit in seiner neuen Schöpfung erwartet. Die Gerechtigkeit in einer neuen Schöpfung. Das neue Reich, wo er wird bauen. Sein Reich, wo wird kommen. Wo er wird installieren. Und das ist die unheimlich kraftvolle Hoffnung, wo uns das Buch Jesaja wird geben. Tröstet werden, zu Gott kommen, Rettung erfahren, tröstet werden und neuen Mut fassen. Wir haben gelesen, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem, und das müssen wir für euch dann auch übersetzen, in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Und jetzt macht der Vers vielleicht Sinn, wo der Jürgen ganz am Anfang gebracht hat. Ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Das ist eine Verheißung, wo wir auch dürfen für uns nehmen. Auch wenn wir uns so sehr nach Trost sehnen, so sehr nach der Nähe mit Gott sehnen und auch nach endgültiger Gemeinschaft mit ihm in seinem Reich, ihr werdet es zu sehen bekommen und euer Herz wird sich freuen. Amen.